Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Sag ich es zwar jedes Mal und ich hoffe, dass das keine Floskel für euch wird. Für mich ist es echt. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich kommen darf. Ich komme immer mit einer offenen Suchhaltung. Das heißt also, ich bin gespannt, was mich in einer Gemeinde erwartet. Mich hat sehr berührt das Anfangsgebet heute, wo es um Liebe ging, die nicht immer da ist, wo es um Einigkeit ging, die nicht immer da ist. Und es gibt viele Dinge in unserem Leben, auch innerhalb der Gemeinde, die uns nicht so erfreuen. Und wenn ihr euch selber mal betrachtet, wenn ihr am Sabbat früh kommt, ich weiß nicht, ob es bei euch Menschen, Geschwister gibt, wenn sie den Raum betreten, dass ihr euren Blick senkt, beziehungsweise dass man nicht mehr offen ist für den anderen. Warum auch immer. Es gibt sicherlich Personen, mit denen ein Auskommen im Moment nicht ganz einfach ist. Man wird verbal vielleicht angegriffen oder die Körpersprache des anderen signalisiert mir, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht bin ich innerlich verletzt worden, bin beleidigt worden, du fühlst dich angegriffen und musst dich verteidigen. Aber nicht immer liegt die Ursache bei dem anderen. Wenn ich mich mal selber reflektieren darf, dann kann es sein, dass es auch an meinen unsensiblen Reaktionen liegen kann, die ich dem anderen zeige, dass ich ihn im Moment nicht so annehmen kann, wie es eigentlich sein sollte. Es gibt unzählige Gelegenheiten, wo man beleidigt sein kann, wo man sich angegriffen fühlt. Man fühlt sich zum Beispiel angegriffen, wenn man denkt, man ist im Recht. Und dann kommt jemand her und stellt meine Motivation in Frage. Du bist dir keine Schuld bewusst und dir wird eine Schuld angelastet, für die du überhaupt nichts kannst. Du fühlst dich angegriffen, weil du kritisiert wirst und verstehst nicht den Unterschied zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik. Wir fühlen uns angegriffen, wenn jemand die Grenze, die ich mir gesteckt habe, meine Wohlfühlgrenze überschreitet, in meinen Bereich eindringt, sich im Ton vergreift oder vielleicht die Hierarchie, in der ich stehe, nicht einhält. Du fühlst dich angegriffen, wenn es Themen in deinem Leben gibt, die einen wunden Punkt darstellen. Und wenn der andere dieses Thema anschneidet und dann richtig den Finger in die Wunde tut, dann tut es sehr weh. Und irgendwann kann man dann einfach nicht mehr. Was ist die Folge davon? Hochroter Kopf, 180 Puls, Ausfälle verbaler Art, Abwehrreaktion und dann schlussendlich Gesichtsverlust. Und aufgrund deiner Reaktion, die du deinem anderen gegenüber zeigst, sagt der andere plötzlich, haha, jetzt habe ich dich, ich weiß, wessen Geisteskind du bist. Was so viel bedeutet, ich kenne jetzt deine Einstellung. Ich weiß, wie du tickst, ich weiß, wie du drauf bist, ich weiß, wie du denkst. Kenn deine Gesinnung, die du eigentlich als Christ haben solltest. Und mit dieser Gesinnung, die du jetzt an den Tag gelegt hast, gibst dir Jesus nicht die Ehre. So oder ähnlich ging es auch den Jüngern Jesu. Und ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die für mich sehr relevant in unserer heutigen Zeit ist. Und zwar in Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9 ab Vers 51. Jesus macht sie also auf, um nach Jerusalem zu gehen. Und dann heißt es ab Vers 51, und es begab sich aber, da die Zeit erfüllt war, der sollte weggenommen werden, wendete er sein Angesicht nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich hin, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, dass sie ihm Herberge bestellten. Und sie nahmen ihn nicht auf. Darum, dass er sein Angesicht gewendet hatte, zu wandern nach Jerusalem. Dieses Dorf zeigt also Jesus die kalte Schulter und sie nahmen ihn nicht auf. Bevor ich einzeln auf diese Texte eingehe, vielleicht noch ein Hintergrundgedanke. Wer waren die Samariter damals im Neuen Testament zur Zeit Jesu? Das waren Menschen, die sich vermischt hatten mit anderen Menschen und einen gewissen Aberglauben auch oder eine gewisse Selbstverständlichkeit an den Tag legten, die nicht immer nach Gottes Gesetz waren. Die Samariter hatten ein Heiligtum, ein zweites Heiligtum aufgebaut. Das eine war in Jerusalem und das der Samariter war auf dem Berg Garazim. Und die Hauptstreitfrage zwischen Juden und Samaritern war, an welchen Ort man anbeten sollte. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, ob der Tempel in Jerusalem wirklich diese Sonderstellung hatte für das Volk Gottes, das einzige Heiligtum auf dieser Erde zu sein. Das war der Hauptstreitpunkt. Und wenn Jesus nach Jerusalem reisen möchte, dann geht er den kürzesten Weg durch Samaria. Die meisten Juden gingen einen großen Bogen darum, weil sie nichts mit diesen Samaritern zu tun haben wollten. Jesus geht den direkten Weg. Er scheut sich nicht, Kontakt mit den Samaritern zu haben, die auch Götzendiener waren. Und er ging vorsichtig vor. Er schickte seine Jünger voraus, um den Weg zu bereiten. Er fiel also nicht mit der Tür ins Haus und überwältigte die Menschen dort. Und ich denke, man kann viel von diesem Vorgehen auch heute noch lernen. Wenn wir missionieren, wenn wir von Haus zu Haus gehen, wie begegnen wir diesen Menschen, den wir auf Jesus hinweisen möchten? Holen wir die große Keule raus und versuchen sie zu überzeugen? Wir wohnen nicht weit weg von unserer Gemeinde. Und dieser Bezirk ist, ich sage mal, schon überlaufen von Haus zu Haus Menschen. Das heißt also, fast jeder Missionseinsatz geht oft in diesen Bezirk. Und viele Nachbarn wissen, dass wir Adventisten sind. Und eines Tages spricht ein Nachbar meine Frau an und sagt, von euch waren wieder am Samstag zwei da. Und ich habe mich so geärgert über sie. Weil sie wollten mir unbedingt dreimal ganz fest überzeugen, dass ich Jesus brauche. Aber ich brauche ihn doch gar nicht. Mit der Tür ins Haus fallen. Jesus tut es nicht. Er bereitet die Samariter vor. Und er hat eine Begebenheit erzählt von diesem barmherzigen Samariter. Und Jesus stellt diesen Samariter als Vorbild dar. Und auch die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen hat sich in Samaria zugetragen. Das heißt also, trotz der Götzendienst gibt Jesus diesen Menschen eine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Es gibt immer noch Hoffnung für Samaria damals. Das Dorf verweigert Jesu die Gastfreundschaft. Und für die damaligen Verhältnisse war das ein No-Go. Das durfte nicht sein, weil Gastfreundschaft war den Israeliten heilig. Und hier erlebt er was völlig anderes. Vers 54, Lukas 9, Vers 54. Da aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre, wie auch Elia tat. Und sie mussten sicherlich an die Begebenheit mit Elia denken in 2. Könige 1, wo der König Ahasja einen Unfall hatte und er krank im Bett lag und er 50 Mann plus einen Hauptmann zu Elia schickte, um ihn zu beten, dass er doch zu ihm kommen kann. Und was macht Elia? Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Alle 51 Mann sterben. Der König gibt nicht auf, sendet wieder 50 plus ein. Und der Hauptmann kommt zu Elia und sagt, der König möchte dich sehen. Und Elia lässt Feuer vom Himmel fallen und tötet diese 51 Menschen. Ein drittes Mal kommt ein Hauptmann mit 50, fällt vor Elia nieder und sagt, der König, bitte dich zu kommen. Ich weiß, dass du die Macht hast, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und dann passiert was. Der Engel des Herrn tritt zwischen Elia und diesen 51 Mann. Und Elia steht auf und geht. Die zwei Jünger hier mussten sicherlich an das denken, was Elia für Macht und für Kraft und für Möglichkeiten hatten. Und ihr Verhalten zeigt eigentlich, dass sie voll waren. Sie waren enttäuscht über diese Menschen im Dorf und sie explodierten förmlich und wollten Feuer vom Himmel fallen lassen. Das war damals. Wie reagieren wir heute, wenn du Ablehnung erfährst oder wenn du beleidigt wirst oder wenn du angegriffen wirst? Unsere Reaktion, egal wie sie ausfällt, bleibt dem anderen nicht verborgen, egal wie. Und in Wirklichkeit oder oft passiert es nicht aus heiterem Himmel, sondern es ist eine Phase, ein Prozess. Wenn du merkst, du wirst abgelehnt oder bekommst immer nur Schläge und steckst sie immer nur ein und irgendwann wird das Fass voll. Und dann genügt ein einziger Tropfen und du explodierst und dir reißt der Geduldsfaden. Dann werden Türen geschlagen, dann platzt dir der Kragen und dann werden Sätze gesprochen, die wie Urteile klingen und sagen, du bist für mich gestorben, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Und weil das so ist, dass Menschen oft alles in sich hineinfressen und nicht darüber sprechen, dann ist es wichtig, in unserer heutigen Zeit, auch innerhalb der Gemeinde, dass wir Schwieriges oder Schmerzhaftes oder Anstrengendes oder Unangenehmes, was wir alles so in unserem Herzen und unserem Gemeindeleben vor uns herschieben, ansprechen und vernünftig klären. Es ist aber nicht damit getan, dass wir uns hinsetzen und uns gegenseitig ungeschützt die Dinge um die Ohren schlagen, sondern dem Geist, der uns beherrscht, auch Raum geben, um Dinge anzusprechen und zu klären. Wie geht ihr, wie gehe ich mit Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde um? Es sind zwei Freunde, die seit Kind auf miteinander aufgewachsen sind. Und jeder kennt die Schwäche und die Stärke des anderen. Sie gehen gemeinsam in die Schule, begreifen verschiedene Berufe und irgendwann wird diese Freundschaft ein bisschen getrennt, weil alle beide heiraten. Und diese Freundschaft wird nicht mehr so gepflegt, weil der Ehepartner ins Leben getreten ist. Und irgendwann wird der eine misstrauisch und denkt, der grüßt mich doch überhaupt nicht mehr. Habe ich ihm irgendwas getan? Der guckt mich immer so komisch von der Seite an und fängt an, Worte und Gesten des anderen auf die Goldwaage zu legen. Und irgendwann merkt der andere das auch und sagt, was hat er gegen mich? Habe ich ihm was getan? Und irgendwann kommt es zu einem handfesten Disput und eine jahrzehntelange Freundschaft löst sich in Luft auf. Ich weiß, von was ich spreche. Ich habe es auch erlebt und kämpfe heute noch dagegen an. Die Lage eskaliert und man trifft die Entscheidung, es ist Schluss. Es ist genug. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ich bin doch nicht im Kindergarten hier. Wie gehen wir damit um? Wie sieht die Lösung von Konflikten aus? Lukas 9, Vers 55. Jesus aber wandte sich um und bedrohte sie und sprach: Wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen. Ich erkenne euch nicht wieder. Seid ihr denn ganz von Sinnen? Welcher Geist beherrscht euch denn? Habt ihr vergessen, wer ihr seid? Wie oft könnte Jesus mich fragen, wenn ich in dem Augenblick, an dem mir alles zu viel wird, mit der Faust auf den Tisch schlage und sage, jetzt ist Schluss. Und Jesu Frage, die er hier formuliert, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Kann mir helfen, kann uns helfen, wieder auf den Punkt zurückzukommen, auf die Basis zurückzukommen, wo wir eigentlich stehen sollten. Und wir sind doch Kinder Gottes. Wir haben doch die Entscheidung bewusst für Jesus, unseren Herrn, getroffen. Wir haben ihm Vollmacht gegeben, in unserem Leben, in unser Leben zu kommen und uns zu fühlen, uns zu leiden und als Gemeinde miteinander einen Weg zu gehen. Wir haben doch die Gnade und die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes erlebt. Und wir wissen auch, dass der Teufel alles versucht, um uns auseinanderzubringen und uns von fremden Geistern beeinflussen zu lassen. Wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Sagt Jesus hier. Und wenn ich ehrlich bin und meine Phase, in der ich mich dann befinde, wo ich Zorn und Hochmut habe, wo ich empört bin, wo ich gleichgültig bin, wo ich Ablehnungen habe im Moment und ich mit dem anderen nicht zurechtkomme und Jesus mir die Frage stellt, weißt du nicht, wessen Geistes Kind du bist, kann mir helfen, wieder zu erkennen, wo ich stehe. Das Problem der Jünger damals war der Wunsch auf Ablehnung und Vorurteile mit Gewalt und Vernichtung zu reagieren. Sie wollten sich rächen an diesem Volk, an diesen Bewohnern in diesem Dorf. Rache, Vergeltung für Menschen, die dich geistlich und geistig und körperlich verletzt haben. Es ihnen so richtig mal heimzuzahlen. Ich weiß nicht, welcher Autofahrer ihr seid, zu welcher Kategorie ihr gehört. Wenn ihr auf der Autobahn auf der linken Seite in der Kolonne fährt und dann kommt ein Auto rechts und überholt euch und zwickt sich vor dich rein und bremst dich aus. Wie reagierst du denn mit deinem Adrenalinspiegel? Gibst du ihm die Lichthube, gibst Gas, fährst ihm nach? Willst dich rächen, damit er, weil er dich genötigt hat? Und musst dann feststellen, dass deine PS zu wenig sind und ihm nicht nachkommst. Wie gehst du mit deinem Adrenalinspiegel um, wenn dich andere aufregen? Oft entspricht meine Reaktion nicht dem Geist Christi. Wir sollten uns nicht rächen oder aufrechnen oder abrechnen. Es gibt zwar eine Aussage in der Bibel, Auge für Auge und Zahn für Zahn, aber von diesem Geist sollten wir uns nicht leiten lassen. Warum? Weil wir dann vielleicht zahnlos und blind unser Christenleben trachten müssten. Denn wir haben ja nur zwei Augen und maximal 32 Zähne. Wie viele Augen und Zähne hast du den anderen schon ausgerissen bzw. ausgeschlagen? Hinter diesem Wunsch, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, steckt noch mehr wie Zorn- und Rachegefühle. Es ist der Versuch, Macht auszuüben. Die Versuchung, seinen eigenen Wahrheitsanspruch, meine eigene Exklusivität mit Macht und notfalls mit Gewalt durchzusetzen, um den anderen vielleicht durch mein Verhalten zu manipulieren. Was sagt Jesus? Wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Paulus schreibt in Römer 8, 14, welchen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welchen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es gibt im Moment viele Dinge, die mich sehr beschäftigen. 500 Jahre Luther, das Jahr ist vergangen. Wie viele Aktivitäten haben wir in diesem Bereich hinter uns? Welchen Eindruck haben die Menschen bekommen über uns Adventisten, über uns als Reformierte? Es gibt in unseren Reihen Menschen, die sagen, Luther kann ich nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Und dann gibt es 95 Thesen für Adventisten, die mich sehr bewegen und ich mich gefragt habe, was errettet mich? Welchen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wir sind doch Kinder Gottes. Ich gehe davon aus, jeder, der hier sitzt, hat eine persönliche Entscheidung für Jesus als seinen Herrn getroffen. Wir sind doch seine Kinder. Wir haben uns doch von diesem Heiligen Geist treiben lassen und die Entscheidung getroffen, zu Jesus zu gehören. Und dann kommt Jesus her und sagt, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Diese Frage kann mir helfen, zu einer Reformation zu kommen in meinem Leben. Darüber nachzudenken, wessen geistiges Kind bin ich denn eigentlich? Bin ich bereit, mich auf diese Frage einzulassen? Ich möchte zusammenfassen. Es ist äußerst unhöflich und feindselig gegen Gott gegenüber, wenn Menschen ihre Herzenstür vor Jesus verschließen. Wenn sie den Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, den Zugang verwehren. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist doch auf diese Erde gekommen, um was zu tun? Jesus sagt in Lukas 9, 56, der Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseele zu verderben, sondern zu erhalten. Christus ist gekommen auf diese Welt, um uns von der Sünde und von dem zu befreien, mit dem wir täglich zu kämpfen haben. Es ist weltweit bekannt und auf vielen Kontinenten der Erde wird an Weihnachten die Geburt Jesu gefeiert. Es sind Feiertage, die wir gerne nutzen. Einmal im Jahr wird dann Jesus zu Ostern getötet und wird begraben und einmal im Jahr steht er wieder auf und einmal im Jahr fährt er in den Himmel. Die Menschen wissen, warum Christus gekommen ist. Und trotzdem behandeln viele Menschen Jesus so und sagen, Jesus, bleib mir weg mit diesem. Was geht mich dieser Jesus an? Aber andere sind auch nicht besser, wenn sie Jesus ihre Herzenstür öffnen und ihm sagen, gut, du kannst zu mir kommen, aber verzieh dich gefälligst in die hintere Ecke meines Herzens. Und komm mir ja nicht in die Quere, wenn ich zu Hause Besuch bekomme oder an meinem Arbeitsplatz oder bei meiner Freizeitgestaltung. Lass dich vor allen Dingen nicht blicken, wenn ich mit Menschen über mein Leben spreche. So oder ähnlich denken viele Christen. Menschen, die sich Christen nennen, wir sollten uns alle reflektieren, ob das wirklich dieser Beweggrund ist und ob das der Wahrheit entspricht. Denn ich spreche zu mir selber. Wenn ich Jesus in meinem Herzen aufnehme und mir nichts von ihm sagen lasse, dann bin ich vielleicht genauso abweisend wie die Dorfbewohner in Samaria damals. Und was ist die Folge davon? Lukas 9, 57. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Wir sind doch Kinder Gottes. Und wir haben doch diese Erlösung erlebt. Oft handle ich, so wie die Samariter damals. Wie viel Samariter steckt heute noch in dir, in mir? Aber es gibt eine Hoffnung. Jesus lässt diesen Weg nicht aus. Er begibt sich zu den Menschen, die ihn ablehnen, die ihn nicht mögen, die ihn nicht als ihren Herrn anerkennen, die Sünde tun, die Götzendienst tun, aber Jesus lässt sie nicht in Ruhe. Er geht zu ihnen hin und bietet ihnen das an. Es liegt an dir und an mir, ob ich das annehmen kann. Das Nordreich Israel gibt es heute nicht mehr so, wie es damals war. Aber in diesem Reich Samaria waren Menschen, die waren gläubig. Die haben nach Gott gefragt. Sie haben sich zu Kindern Gottes gezählt. Aber sie lebten ihr eigenes Rechtsverständnis aus und gründeten eine Parallelgemeinde mit eigenen Opfern und Anbetungen und schufen ihre eigenen Regeln. Und sie dachten, sie wären bessere Kinder Gottes wie Johannes und Jakobus. Wie oft denke ich so? Ich bin doch besser als die in der Gemeinde XY. Wir stehen doch noch zur Wahrheit. Wir haben doch die Wahrheit. Wie oft denken wir so ähnlich? Aber es gibt noch Hoffnung für Johannes und Jakobus. Sie sind auf dem Weg. Sie haben 3 Jahre mit ihrem Heiland Tag und Nacht verbracht und waren immer noch nicht fertig. Wie viele Jahre gehst du schon mit Jesus? Wir haben alle, ich besonders, Nachholbedarf. Und Jesus gibt uns die Chance. Er gibt uns die Chance, darüber nachzudenken, wessen Geisteskind ich bin. Ich habe noch viel zu lernen in puncto Nächstenliebe. Demut und Wertschätzung gegenüber Andersdenkenden, auch innerhalb der Gemeinde. Wir dürfen Korrektur annehmen von Jesus. Er will uns nicht zwingen und drängen oder drücken, sondern er bietet uns an, hier ist meine Hand, gib sie mir und ich werde dich den Weg führen. Paulus schreibt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wir sind auch Gottes Kinder. Und wir dürfen uns auf seine Erlösung freuen. Wir dürfen wissen, dass wir erlöste Menschen sind, dass wir den Bund mit Jesus getan haben. Und diese Frage, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid, erinnert uns daran, dass wir diese Menschen mit Jesus sind. So eine Frage kann zu einer Erweckung führen. Bist du bereit? Bin ich bereit, sind wir bereit, uns auf diese Frage einzulassen? Was machst du mit den vergangenen Minuten? Über was möchtest du nachdenken? Welche Entscheidung möchtest du treffen? Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist an deinem Herzen zu wirken? Bist du jetzt wach geworden? Möchtest du diese geliebte lange Bank, auf die wir so alles schieben, verkürzen, absägen, damit sie nicht mehr so lang ist? Möchtest du einen Neuanfang machen? Möchtest du etwas zu Ende bringen, was du schon lange im Gedächtnis hast, dich aber nicht traust? Möchtest du Jesus einladen, dass er bei dir wohnt, und dass du den Segen erleben kannst, den er verheißen hat? Bist du bereit, aufzustehen und dich Jesus neu zu weihen? Nicht erst, wenn du durch diese Tür gehst. Triff eine Entscheidung jetzt. Bist du bereit, mit mir aufzustehen und dich neu Jesus zu weihen? Ich möchte mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Und wir erleben, wie es uns trifft, wie es uns bewegt, wie es uns Hoffnung schenkt. Danke, lieber Heiland, dass du dir nicht zu schade warst, auf diese Erde zu kommen, um uns von Dingen zu befreien, die uns das Leben schwer machen. Von direkten oder indirekten Sünden, die wir noch in unserem Herzen tragen. Herr, du bist zu den Gottlosen gegangen damals, die Götzendienst getrieben haben. Du kennst unser Herz und du weißt auch, welche Sehnsucht wir in unserem Herzen haben. Du siehst uns hier stehen. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, seine Nöte und seine Ängste und seine Sorgen. Du, lieber Heiland, kannst sie nehmen, kannst uns Mut und Kraft geben, vorwärts zu sehen, Dinge dir zu übergeben, damit du sie löst. Danke, dass du uns offen machst für den Nächsten, für den Menschen, den du uns in den Weg stellst. Danke für die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir erlöste Menschen sind, wenn du, lieber Heiland, uns da auch freisprichst und du möchtest es tun. Danke, Herr, dass du es tust, dass wir so vor dir stehen, ohne Schuld und ohne Sünde in diesem Moment. Was in 2 Sekunden bis passiert, wissen wir nicht, Herr, aber in diesem Moment hast du uns befreit von dem, was uns trennt. Ich möchte dich bitten, dass du unser Leben in deine Hand nimmst, dass du auch als Gemeinde hier in Bamberg deinen Segen weiterhin schenkst, dass diese Gemeinde wachsen und gedeihen kann unter deiner Führung. Danke, Herr, für die Freude, die du uns in den Herzen gibst und für die Hoffnung und für die Zuversicht. Und danke für die Wunder, die du tun wirst. Und wir loben und preisen dich, dass du unsere Gebete nach deinem Willen erhörst und wir gespannt sind, wie du sie erfüllen wirst nach deinem Willen. Wir legen es in deine Hände und danken dir im Namen Jesu dafür, dass du es tun wirst. Amen.